Bei unserer Israel-Reise, von der ich Verschiedenes ja schon berichtet habe, standen wir auch am Felsengrab. Und wir hatten auch eine sehr junge Teilnehmerin, die dort in dieses Grab hineinging und kurze Zeit danach eben wieder herauskam und feststellte, es ist niemand zu Hause. Das Grab ist leer. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das steht auch dort in diesem Grab auf einer Tafel und das ist die Wahrheit. Jesus hat den Tod besiegt. Gottes Liebe ist stärker, sie ist stärker sogar als der Tod. Und nur deshalb, ihr Lieben, können wir uns auch heute über solch ein Betonkreuz freuen, das durch die Reihen geht und kommen mit Freude auch diesen Satz, Gottes Liebe ist stärker, im Zentrum auch dieses Kreuzes eben auch sehen und es hochhalten und ja darüber Gott die Ehre geben und es auch Menschen zeigen als Erweis dafür, dass Gott tatsächlich etwas Sichtbares und Spürbares und Erfahrbares für diese Welt und für jeden von uns getan hat. Gottes Liebe ist stärker, sie ist stärker als der Tod. Diese Wahrheit wurde offenbar am ersten Tag der Woche. Und dieser Tag ist dadurch ein besonderer Tag für alle die geworden, die daran glauben. Für alle, die Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen tatsächlich im Glauben ergriffen haben und mit ihm leben. Und deshalb ist dieser erste Tag der Woche, nämlich der Sonntag, auch tatsächlich dann ja zu einer Tradition geworden, dass sich hier die Jünger Jesu und die Jüngerinnen Jesu versammeln und sich neu ausrichten lassen. Sie haben sozusagen ein Meeting mit ihrem Auftraggeber. Denn Jesus Christus hat gesagt, ich bin mitten unter euch. Und das haben sie immer wieder erfahren. Ihr Glaube wurde ja angezündet, damals, als sie ja zerbrochen von der Erfahrung des Kreuzes und der Passion, zusammensaßen hinter verschlossenen Türen, ängstlich, mit dem Gefühl, es ist alles zu Ende. Und dann tritt Jesus durch die verschlossenen Türen mitten unter sie, sagt, Friede mit euch, ich bin es. Er zeigt ihnen seine Wundmale und als sie ihn sahen, da freuten sie sich. Und das hätten wir auch getan. Ja, das tun wir auch. Weil wir immer wieder erleben und die Christenheit auch immer wieder erlebt in ihrer Geschichte, dass an diesem ersten Tag der Woche der Herr sich auch immer wieder neu offenbart als der Gekreuzigte und Auferstandene. Wir kommen zusammen mit unserem Auftraggeber. Hier erleben wir Sammlung und Sendung und das brauchen wir dringend. Wir brauchen es immer wieder, dass wir erinnert werden an das, wofür wir eigentlich in dieser Welt da sind, was der Grund unserer Hoffnung ist und wo wir hingehen. Braucht ihr das auch? Ich brauche es schon. Heute Morgen, Judica, haben wir uns begrüßt und in die Arme genommen. Sie hat mich erstmal geschüttelt. Und dann habe ich gesagt, danke. Sie hat mich geschüttelt und gesagt, der Herr ist auferstanden. Und dann habe ich sie auch ein bisschen geschüttelt. Und wir waren uns dann einig, wir brauchen das beide, dass wir wieder zurechtgerückt werden, und dass wir auf dieses Fundament gestellt werden. Und ja, und deshalb sind wir ja auch zusammen und feiern wir auch dieses Fest, um uns wieder neu auszurichten und auf den Boden zu stellen, auf das Fundament und auf die Hoffnung, die wir alle auch dringend brauchen. Und wir wollen heute ja einen der großen Ostertexte lesen aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Wir wollen darauf hören, nicht nur als eine Geschichtserzählung von einem Ereignis, das damals stattfand, sondern auch als etwas, was uns auch heute ansprechen soll und hineinnehmen soll, gleichzeitig machen soll mit diesem Ereignis. Denn so wie damals der Herr so unter seine Jünger trat, so ist er heute auch hier bei uns. Und stellt euch vor, wir sind diese 11 Jünger. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum Gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Manchmal könnte man ja meinen, der Tod hätte das letzte Wort. Er hat viele Gesichter. Und damals wie heute versucht er, seine Herrschaft zu dokumentieren, zu erschrecken. Er wird in der Bibel als der letzte Feind bezeichnet. Die Jünger waren mit der Realität der Kreuzigung konfrontiert und auch wir heute werden immer wieder damit konfrontiert, auch in den Nachrichten, auch in den Ereignissen, die uns erschrecken in den letzten Wochen und Tagen. Ja, es gibt auch Menschen, die dem Tod dienen, die ihn versuchen zu verbreiten. Und dahinter steckt letztlich diese Macht des Todes, die versucht zu triumphieren und sagen, ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wisst ihr, das ist das ganz Besondere, dieses einmalige historische Weltereignis, dass hier einer nicht nur wiederbelebt wurde, sondern endgültig und ein für allemal die Fesseln des Todes abgeschüttelt hat und den Tod sogar besiegt hat. Denn wie wir gehört haben, eingangs auch in der Lesung, ist der Tod ja gekommen durch die Sünde des Menschen, durch die Gottlosigkeit des Menschen und durch die Treue und Liebe und Reinheit und Opferbereitschaft dieses einen, Jesus Christus, des Sohnes Gottes, der ohne Sünde und Schuld war, wurde der Tod überwunden, wurde ihm die Macht genommen, auch wenn er sich jetzt noch aufbäumt und Rückzugsgefechte ausfechtet. Aber Jesus hat den Tod überwunden und er sitzt auf dem Thron zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters und er hat den Tod unter seine Füße gebracht und er wird ihn auch endgültig unter seine Füße bringen und endgültig auch besiegen. Das steht fest, das ist die Wahrheit, von der wir leben, von der wir herkommen und die uns ermutigt. Denn das ist jetzt die Stunde auch des Evangeliums, wo Jesus hervortritt und sagt, nein, nicht dem Tod ist alle Macht gegeben, sondern mir ist alle Gewalt im Himmel gegeben und auf Erden. Jesus ist Sieger, der Herr ist auferstanden. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das ist die Grunderkenntnis des Glaubens. Und um uns darüber gewiss zu werden, auch immer wieder neu, deshalb kommen wir zusammen und dann rütteln wir uns auch mal hin und wieder und sagen, der Herr ist auferstanden. Nun, dieser Glaube ist nicht unangefochten. Er wird immer wieder auch aus Krisen heraus geboren. Einige aber zweifelten, heißt es dort. Und das ist genau die Realität, die uns doch auch dort abholt, wo wir auch immer wieder stehen. Dass wir natürlich auch erschüttert sind, dass wir angefochten sind, dass wir kämpfen, dass wir ringen. Und der Glaube an den Auferstandenen wurde uns ja auch nicht in die Wiege gelegt. Ich bin auch nicht damit geboren worden. Sondern ich weiß noch als Jugendlicher, dass ich sehr bedrückt war. Dass ich sehr im Zweifel war, ob ich eine Zukunft habe. Ob mir das Leben gelingen wird. Wo ich wirklich gespürt habe, dieser Druck dieser Welt, der ist sehr, sehr groß. Und vielleicht wird er mich erdrücken. Ich habe eigentlich schon gedacht, wer weiß, was das werden wird. Ich habe gesehen, wie der Tod anfangen wollte zu regieren, wie Zerstörung kam, auch in meine Familie, in Beziehungen, in Menschen, in mein eigenes Leben. Und ich war sehr verzweifelt. Und das war die Stunde des Evangeliums für mich, weil da kam ich mit Christen zusammen, da erlebte ich Jesus, der mitten unter den Seinen war, und er hat mich persönlich angesprochen. Das ist natürlich ein Wunder. Und die Auferstehung ist ein Wunder. Aber Jesus hat mich angesprochen. Und er hat gesagt, ich lebe und du sollst auch leben. Und ihr Lieben, ich habe Abitur gemacht, ich habe auch meinen Universitätsabschluss gemacht, aber ich kann euch das logisch nicht begründen. Aber ich weiß, dass ich mit Jesus jetzt schon seit, bei 1976 habe ich mich taufen lassen, also schon ein paar Jahre lebe. Und vorher war diese Durchbruchserfahrung, Jesus lebt mit ihm, auch ich. Und ich wusste, ich gehe mit ihm zusammen in das Licht. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich immer wieder erleben kann, dass dieses Licht auch immer wieder durchbricht. Und dass ich selber auch vielleicht einen ganz kleinen Teil dazu beitragen kann, dass dieses Licht in deinem Leben und im Leben anderer Menschen auch immer wieder durchbricht. Das ist eigentlich mein ganzer Daseinszweck und mein Berufsziel auch gewesen. Jesus, das Licht Gottes, dieses Auferstandene soll durchbrechen in dieser Welt. Es gibt so viele andere wichtige Ziele, die will ich gar nicht abwerten. Meine Brüder haben was anderes gemacht, die haben was Ordentliches gelernt. Ne? Bundesfinanzministerium und. Aber das Wichtigste ist doch die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und das erleben wir auch eben immer wieder hier, wo wir zusammenkommen am ersten Tag der Woche. Das erleben wir im Gebet. Und ich möchte dabei auch nicht diese 24-7-Gebetswoche unerwähnt lassen, die wir jetzt miteinander durchlebt haben. Und ich glaube, viele von euch haben auch diesen Segen erfahren, der darin liegt, ja, dass wir uns diese Fackel weitergeben. Und wenn man in diesen Gebetsraum dort gekommen ist, man hat so gespürt, wie die Gegenwart Gottes einfach noch da ist. Und wir waren gestern auch als Familie dort. Und das war einfach ein ganz wunderbares Erlebnis. Hey, wir sind hier in einem Gebetsraum in Darmstadt. Was hat Gott alles Wunderbares getan? Wie hat er uns wunderbar geführt, dass wir überhaupt zusammen beten können? Und so viel hat Gott getan. Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben, dass wir diesen Raum und diese Zeit hier zur Verfügung haben können, die organisiert haben, die dekoriert haben. Und das ist so ein Segen und für alle Beter. Und dass wir so gemeinsam hier erleben können, wir sind in der Gegenwart Gottes. Ich habe manchmal gedacht, Land auf, Land ab, da wachsen jetzt so Gebetshäuser aus dem Boden in verschiedenen Städten, weil Menschen so angezündet werden, sagen, ja, ich nehme mir Zeit zum Beten. Beten ist keine verlorene Zeit, sondern das ist ein Zeitgewinn. Und wer weiß, was Gott hier noch tut. Irgendwo habe ich das Gefühl, dass wir immer mehr Feuer fangen. Und lass uns auf Gott achten, was er auch hier bei uns tun will. Er ist am Wirken. Und das Wichtigste ist, wir sind verwurzelt in Jesus Christus und in seiner Kraft und seiner Auferstehung. Jesus lebt und du darfst auch mit ihm leben. Ja, was ist unsere Identität? Darum geht es ja auch, wozu sind wir da? Wer sind wir eigentlich? Und darauf gibt Jesus, denke ich, hier schon wieder eine klare Wegweisung. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin. Weil ich alle Gewalt im Himmel und auf Erden habe, weil ich der Sieger bin, weil ich das Leben bin, darum, und das ist ja wohl Grund genug, sende ich euch. Und wenn dieser Herr der Herren, der König der Könige sagt zu euch, zu dir und zu mir, ich sende euch, was bist du dann? Ein Gesandter. Du bist ein Gesandter oder eine Gesandte, ein Botschafter an Christi Stadt. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ihr seid bevollmächtigt, weil der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der ist auch bei euch. Und wohin du gehst, dahin geht jetzt auch der Herr. Diese Gewissheit will dir das Evangelium vermitteln. Dafür kommen wir übrigens auch heute wirklich zusammen, um uns neu auszurichten auf unseren Auftrag. Wozu wir da sind und wer wir sind in dieser Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, unser, so kann ich sagen, Leitvers als Gemeinde. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus Christus, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Von wem spricht er da? Nicht nur von den Jüngern damals, sondern auch von uns hier heute in Darmstadt. Wir sind mittendrin in diesem Ausgesandtsein und Bevollmächtigtsein was der Herr damals ausgesprochen hat und begonnen hat. Nur noch als einen Vers, der das nochmal unterstützt, Apostelgeschichte 3, Vers 15, da heißt es, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Die Apostel sind ja auch Gesandte, und so sind wir auch Apostel, kleine Apostel, Gesandte in dieser Welt, Zeugen der Auferstehung. Wir haben das Leben im Gepäck. Also bei manchen Leuten weiß man ja nicht, was sie in ihrem Gitarrenkoffer haben, ne, und ihrem Geigenkasten in Süditalien oder so. Und da ahnt man schon, wem sie dienen. Aber gut, vielleicht spielen sie im Orchester, das ist dann schön. Aber wir haben das Leben im Gepäck. Wir sind die Gesandten, die Bevollmächtigten des Auferstandenen. Und deshalb seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus sagt mal, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Bist du schon mal so mit dem Bewusstsein so irgendwo durch die Tür gegangen und sagt, Mann, haben die Leute ein Glück, dass ich heute zu ihnen komme? Ja, weil Jesus in mir lebt. Und jetzt kommt schon wieder die ganze Litanei, wo wir uns dann abwerten und sagen, naja, aber ich bin ja nicht so toll, aber Jesus ist gut. Stimmt ja irgendwo auch alles, aber ich glaube, Jesus macht dich auch toll. Er schenkt dir, er ehrt dich, er erhebt dich, er gibt dir Glanz, er richtet dich auf. So hat er das doch immer gemacht. Und ich denke, das dürfen wir auch mal stehen lassen. Es ist wirklich super, dich zu empfangen, und wenn du irgendwo hineinkommst, dann kommt auch der Herr hinein und du bringst das Leben mit, du hast es mit im Gepäck. Und ich denke, das ist das Amen. Also das ist wirklich Grund zur Freude. Und Gottes Gegenwart ist das Kostbarste, das wir haben. Gestern auch im Familienkreis hatten wir dann auch so Gespräche natürlich immer wieder, und dann ging es auch natürlich um geistliche Fragen. Wir haben eine in Rosenheim schon eine Referentin gehabt, die sehr dynamisch ist, Monika Flach. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Gibt im Internet Kingdom Impact, so einen Auftritt, also die ist richtig herausfordernd. Ich weiß nicht, manche haben Schwierigkeiten damit, ich finde es toll. Und sie sagt immer, sitzt du unter dem Baum des Lebens oder unter dem Baum der Erkenntnis? Wir denken ja manchmal, was ist richtig, was ist falsch, und dann fangen wir an, uns zu streiten, ne? Aber wo ist das Leben? Ist jetzt eigentlich noch das Leben in dieser Situation? Bringe ich jetzt noch das Leben hinein? Ist das wirklich die Gegenwart Gottes? Oder auch wenn ich da sitze und arbeite, vielleicht auch geistlich arbeite, muss ich mich auch fragen, bin ich jetzt am Krampfen, am Ackern aus eigener Kraft, oder bin ich in Kontakt mit dem Höchsten? Kann sagen, okay Herr, ich lege das jetzt mal zur Seite. Bin ich eigentlich noch in Kontakt mit dir? Weil das ist ja gar nicht so wichtig, was hier steht, sondern wichtig ist, was in mir lebt. Also das ist das Einzige, dieses Licht, das von oben kommt, vielleicht im besten Fall durch mich hindurch fließt und dann zu dir kommt, das ist das Wichtigste. Und das möchte ich dir gerne bringen. Und mich selber auch wieder drauf stellen. Und dann ist es eigentlich auch ein bisschen einfacher. Dann lebe ich mehr aus seiner Kraft, aus seinem Leben. Wir haben einen Auftrag. Ich möchte, bevor ich zu dem Auftrag jetzt im Detail nochmal, bevor ich darauf eingehe, nochmal auf das Wir eingehen. Jesus spricht ja zwar zu dir und mir auch ganz persönlich, aber es ist mir doch bewusst geworden, er spricht hier zum Jüngerkreis, zu euch. Also er schafft damit auch schon eine Gemeinschaft, dass er sagt, ihr, ich spreche euch gemeinsam ein, an und nicht nur jeder Einzelne, sondern ihr miteinander seid die Beauftragten. Das heißt, ihr seid auch zusammengestellt, ihr gehört zusammen. Und wenn man das Matthäus-Evangelium studiert, dann liest man im Zentrum dieser Jüngerbelehrung ja die Bergpredigt, und ganz in der Mitte der Bergpredigt steht das Vater unser, und da heißt es unser Vater. Ganz betont, nicht nur mein Vater, was ja auch stimmt, sondern auch unser Vater. Er verbindet uns miteinander. Und in Matthäus 18 ist die Gemeinderegel, und das Kapitel muss man auch studieren, da heißt es, dass wir immer wieder ringen sollen um Versöhnung miteinander und um gute Beziehungen. Weil die Gemeinde ist miteinander, wir repräsentieren gemeinsam die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und das ist eine hohe Berufung. Und wir sind aufberufen zum Zusammenwirken. Unsere 5 Brote und 2 Fische zusammenzutragen und Synergie zu erzeugen. Und wir brauchen Team Spirit. Und das ist der Geist des Auferstandenen. Und er ist da. Er wirkt. Er ist mitten unter uns. Und nun kommen wir zu dem Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Der erste Auftrag ist, dem Leben zu dienen. Wir sehen es überall, Land auf, Land ab. Es gibt Menschen, die dem Tod dienen. Und vielleicht, wenn wir selbstkritisch sind, merken wir, dass wir auch manchmal, wir haben jetzt nicht direkt jemanden umgebracht, ne? Aber wir haben jetzt nicht gerade so das Licht des Evangeliums vielleicht in eine Beziehung hineingetragen oder in eine Situation. Und auch das hat was mit Leben und Tod zu tun. Und deshalb unser Auftrag ist es nicht, dem Tod zu dienen, sondern dem Leben. Jesus anzubeten, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Nicht nur ich habe Leben, sondern ich bin das Leben. Und wer Jesus anbetet, der betet das Leben an. Man kann übrigens das Leben nicht an Jesus vorbei anbeten. Ja, also von das Osterei alleine genügt nicht. Aber als Symbol des Lebens und zu wissen, er ist der Urheber allen Lebens. Das Wort Gottes, durch das alles gemacht worden ist. Dann dürfen wir auch die Ostereier haben und verschiedene andere Dinge einfach christianisieren und einbeziehen und uns daran freuen. Wir sind dazu bestimmt, Gott in Jesus Christus anzubeten. Ja, und das war ja auch das Erste, was die Jünger da getan haben. Und auf ihn zu hören, meine Worte sind Geist und Leben, sagt Jesus. Dass wir auf ihn hören, uns von seinen Augen leiten lassen und ja in ihm verwurzelt sind. Das ist so das Allererste. Und das Zweite, wir sind dazu bestimmt, Leben auch in die Welt zu bringen. Wirklich Leben zu verbreiten. Darum geht hin, sagt Jesus, in alle Welt. Also, wo soll das Leben hin? Nicht nur in die Gottesdienste, sondern wenn wir dann auch auseinandergehen, in diese Welt hinein. Und ich finde den Begriff Beruf so schön, weil Beruf hat auch was mit Berufung zu tun. Und vielleicht sieht manch einer so den Beruf als etwas, was er nebenher tut, so an, wo er das, was er macht, um Geld zu verdienen, um vielleicht seinen Beitrag zu bezahlen und etwas fürs Reich Gottes zu tun, das ist natürlich auch gut. Aber ich glaube, dass Gott dich berufen hat, tatsächlich diese Welt zu gestalten und dass auch dein Beruf, in dem du stehst, oder dein Familienstand, in dem du bist, deine Nachbarschaft, in der du lebst, die Stadt, in der du hier bist, dass das alles Gott wichtig ist und dass diese Welt Gott wichtig ist und dass du da hineingesandt bist, um das Leben Gottes hineinzubringen, die Herrschaft Gottes aufzurichten und das heißt, das Leben Jesu Christi hervorzubringen. Und da gibt es so viele schöne Beispiele. Vor kurzem habe ich von Wilberforce erzählt, hier auch in der Predigt, der doch sein Lebenswerk erreicht hat, die Sklaverei abzuschaffen oder dazu beizutragen, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Was für ein wunderbarer Mann, der es getan hat aus der Motivation des Glaubens heraus. Und es gibt so viele Beispiele davon. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wenn die Gesandten des Herrn nicht in dieser Welt wären und gewesen, denn sie würde noch ja immer ganz anders aussehen. Und insofern lasst uns dranbleiben und die Herrschaft Gottes in dieser Welt aufrichten und das Leben in diese Welt bringen. Ja, und schließlich sind wir auch dazu bestimmt, Menschen ins Leben zu führen. Jesus sagt, mache zu Jüngern alle Völker. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir hier in Darmstadt auch schon mitten in diesem Auftrag drinstehen? Wir haben nun noch nicht alle Völker hier, aber doch schon mal einen ganz guten Ausschnitt davon. Wir sind wirklich bunt. Wir sind schon mittendrin. Gott baut sich sein Volk aus allen Völkern. Da gibt es keinen Nationalismus mehr, keinen Rassismus. Da gibt es wirklich diese große Verbundenheit in großer Vielfalt in Jesus Christus. Und wir stehen mitten in diesem Auftrag. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch schon bemerkt habt, dass in diesem Auftrag eine große Herausforderung liegt. Da heißt, mache zu Jüngern. Wie machen wir das? Gehen wir hin und sagen, ja, folge Jesus nach. Hier ist die Bibel, und liest die Bibel, dann weißt du, wie es funktioniert. Funktioniert das? Es funktioniert immer wieder, doch. Aber Gott hat sich das und Jesus hat sich das natürlich noch ein bisschen anders gedacht. Er hat erstmal das Kernteam ausgebildet und ist mit ihnen Land auf und Land abgezogen, hat das Buch durchbuchstabiert in der Lebenspraxis. Sie sind hinter ihm hergetappert und haben von ihm gelernt. Und dann haben sie immer wieder Aufträge bekommen und dann haben sie Feedback bekommen und dann haben sie wieder neu angefangen. Und nur so konnte das funktionieren und so ging es dann auch weiter. Das heißt, Nachfolge heißt auch, dass die neuen Jünger auch von den alten Jüngern lernen und auch ihnen nachfolgen. Dass sie Mentoren haben und Mentorinnen, die ihnen den Glauben vorleben und die ihnen zeigen, wie Glauben Leben in Jesus Christus tatsächlich schmeckt. Also nicht nur, wie es funktioniert, sondern auch, welchen Geschmack es hat, wie toll es ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber ich empfinde es als große Herausforderung und merke, ich muss auch nochmal neu überlegen, was heißt es, dass sich Menschen an mir orientieren oder an dir orientieren und dass wir nochmal neu das durchbuchstabieren und es vielleicht auch zulassen, sagen, dass ja, Menschen dürfen auch Einblick haben, meine Siege, meine Niederlagen und wissen, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, der auch seine Kämpfe hat, aber wie ich ringe und wie ich nachfolge und immer wieder mich neu auch füllen lasse und ausrichten lasse auf diesen Jesus. Und ich glaube, das macht uns auch ganz schön lebendig, weil wir uns darauf einlassen. Und ja, es ist gut, dass wir solche Vorbilder haben wie Karl Peter, der immer wieder sagt, ja, ich begrüße die Veränderung. Ich weiß nicht, ob alle Jungen, ob wir oder Jüngeren und ganz Jungen, ob wir so viel Mut zur Veränderung haben wie unser doch gereifter Bruder Karl Peter. Und ich möchte gerne da auch diesem Vorbild folgen und in dieser Bereitschaft sein, mich von Jesus herausfordern zu lassen und vielleicht auch neu durchzubuchstabieren, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ja, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich merke immer wieder, wenn ich Taufseminare mache, auch mit Menschen, die jetzt schon getauft sind, auch unserem evangelisch-freikirchlichen Sinne, als Erwachsene oder mündige Menschen, dass sie oft nicht verstanden haben, was die Taufe eigentlich bedeutet. Weil bei der Taufe geht es nicht in erster Linie um das Ritual, sondern in erster Linie geht es um Jesus Christus. Und um dieses untergetaucht werden, das heißt eingetaucht werden in die Gegenwart Gottes. Ein Fisch lebt im Wasser und du darfst in Jesus Christus leben. Das ist das ganze Geheimnis der Taufe. Willst du das? Und das ist dieses Gnadengeschenk, dass Menschen, die das wollen, in dieser Gnade Gottes leben, dass die kommen dürfen, freiwillig, und dass wir ihnen dann dienen dürfen, sagen, ich tauche dich hinein in die Gegenwart Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du in Christus leben darfst. Und dann geht es gar nicht mehr um dich, sondern um Jesus. Er lebt, er regiert, er hat den Tod überwunden. Seine Gerechtigkeit schenkt er dir. Das ist eigentlich total entspannt. Ich wünsche mir, dass ich das noch besser verstehe. Darum geht es bei der Taufe. Und dann lehret sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Da geht es schon um Lebenspraxis. Und auch da merke ich, seit einigen Jahren studiere ich das nochmal ganz neu, die Bergpredigt und diese praktischen Anweisungen. Denke ich, da ist so viel Weisheit drin, wenn wir das doch wirklich auch tun würden. Also wenn ich mit meinem Bruder Stress habe, dass ich vielleicht erst mal mit ihm die Beziehung kläre, bevor ich dann in den Gottesdienst komme. Dann müsste eigentlich immer so am Samstag richtig hier was los sein. Und am Sonntag geht die Post ab, weil wir alle total begeistert sind, uns zu sehen. Und so nicht irgendwie Bogen umeinander rummachen müssen. Oder wir regeln das doch noch kurz vorher. Und da sind zig solcher wunderbaren lebenspraktischen Anweisungen für Jüngerschaft, für Versöhnung, für Leben im Heiligen Geist und. Wunderbar. Und lehret sie halten. Alles das. Das machen wir in unseren Jüngerschaftskursen. Und ich denke, dass wir alle das mit vollziehen sollen und auch neu uns hineinbegeben in dieses Thema Jüngerschaft. Und dann ist mir aufgefallen, wenn man nach der Bergpredigt weiterliest, was ist dann? Da wird gezeigt, wie Jesus lauter Wunder getan hat, Kranke geheilt, Menschen befreit hat, wie die übernatürliche Kraft Gottes angefangen hat zu wirken. Und auch das gehört dazu. Und ihr Lieben, lasst uns auch dafür offen sein, dass der Heilige Geist immer wieder auch Zeichen der hereinbrechenden Herrschaft Gottes tut. Um Heilung beten, um Befreiung, uns in Kontakt bringen mit der Kraft des Himmels. Weil ihr gehört die Zukunft. Und auch der irdische Tod, ihr Lieben, kann uns davon nicht mehr trennen, weil Jesus Sieger ist. Er hat gesagt, auch wenn wir sterben, irdisch sterben, werden wir leben. In Jesus Christus. Und der Tod hat nicht das letzte Wort. Und möchte ich schließen nochmal mit diesem Satz, wohin ich gehe, dahin geht jetzt auch der Herr. Und wohin du gehst, dahin geht jetzt auch der Herr. Er ist gegenwärtig im Heiligen Geist, der Vater und der Sohn. Und ein großer Baptist, also ich hebe die Baptisten jetzt nicht dauernd in die Höhe, aber Charles Haddon Spurgeon, großer Erweckungsprediger, der hat ohne Technik und Verkabelung so eine Riesenhalle gefüllt, finde ich phänomenal. Und der musste immer so Stufen hochgehen, bis er zu seiner Kanzel kam. Und es wird überliefert, dass er bei jeder Stufe gesagt hat, I believe in the Holy Spirit. Ich glaube an den Heiligen Geist. 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 Hört sich ein bisschen monoton jetzt an. Aber Rituale sind übrigens wichtig für uns. Auch Wiederholungen. Und dann haben sich tausende Menschen bekehrt und zu Jesus Christus gefunden, sind durchgebrochen zum Leben. Zu dieser Erkenntnis, ich lebe und du sollst auch leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich. In diesem Sinne wünsche ich euch und mir und uns allen ein wunderbares Osterfest. Und wisst ihr, unsere Osterkerze ist leider umgefallen. Irgendwo, ist ja auch egal. Und sie ist zerbrochen. Und Jürgen hat sie wieder zusammengeklebt. Und das Alpha ist leider verloren gegangen, aber das Omega ist noch da und wir werden das erneuern. Aber ist unser Leben nicht auch manchmal so, bruchstückhaft? Und dann denken wir, dann lassen wir sie in der Ecke stehen. Nein, warum? Es kommt nicht darauf an, ob da irgendwo ein Riss ist oder ob da mal was abgeblättert ist. Paulus sagt mal, dieser kostbare Schatz der Gegenwart Gottes ist in irdenen Gefäßen. Also das sind Gefäße mit lauter Rissen und Löchern, das sind wir, aber der kostbare Schatz ist da drin. Und darauf sollen wir unsere Hoffnung setzen. Und dazu möchte ich euch und mich heute ermutigen, dass wir sozusagen in ein neues Jahr gehen, ein neues von Ostern her kommend, ermutigt, ausgesandt durch unseren Herrn Jesus Christus, der Herr der Herren ist und der König der Könige. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen.